Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das britische Parlament steht vor der bisher wichtigsten Weichenstellung zum Brexit. Die Abgeordneten sollen heute noch über den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag entscheiden. Nach dem bisherigen Stand kann sich Premierministerin May kaum Hoffnung machen, dass es eine Mehrheit für das Regelwerk gibt.
Auch der historische Tag beginnt mit diesem feierlichen Ritual. Der königliche Zeremonienstab wird ins Unterhaus getragen, bevor die Brexit-Debatte erneut beginnen kann. Am fünften und letzten Tag versucht Theresa May noch einmal das scheinbar Unmögliche, genügend Abgeordnete vom Brexit-Abkommen zu überzeugen. Heute Nacht entscheiden wir, ob wir das Referendumsvotum respektieren und mit dem Austrittsabkommen fortschreiten, das den Weg bereitet für eine bessere Zukunft. Die Verantwortung liegt bei jedem von uns. Seit Wochen wird die Stimmung immer gereizter, im Unterhaus wie davor. Auch an diesem entscheidenden Tag für die Zukunft Großbritanniens demonstrieren Gegner und Befürworter der EU lautstark vorm Parlament. Stopp Brexit! Wir wollen ein erneutes Referendum. Ich hoffe, dass die Abgeordneten gegen den Deal stimmen, denn er respektiert nicht unser Votum. Wir haben für den Ausstieg gestimmt. Die Ablehnung von Theresa Mays Deal gilt als sehr wahrscheinlich. Heute Morgen beim Kabinettstreffen bespricht die Premierministerin Möglichkeiten für den Fall einer Niederlage, darunter auch die Verzögerung des Austrittsdatums. Die oppositionelle Labour-Partei hatte ihren Plan bereits angekündigt. Sie will dann zügig ein Misstrauensvotum abhalten. Ich denke, dass sie das Votum verlieren wird. Und die entscheidende Frage ist, was passiert dann? Die Premierministerin sollte direkt heute Nacht klarmachen, was ihr Plan B ist. Sie kann das nicht weiter rauszögern. Am Abend versammeln sich vor dem Parlament vor allem EU-Befürworter. Sie wollen gemeinsam auf Großleinwand die historische Abstimmung verfolgen.
Was genau geschehen wird, falls das britische Parlament den Brexit-Vertrag heute Abend ablehnt, ist noch unklar. Ein Überblick über die politischen Optionen.
Wenn das britische Unterhaus das Brexit-Abkommen ablehnt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die unmittelbare Folge: Es gibt keinen Austrittsvertrag. Bleibt es dabei, kommt es am 29. März zum ungeregelten, harten Brexit. Der freie Handel wäre vorbei, Zölle würden erhoben. Plötzlich gäbe es Grenzkontrollen und Lieferengpässe. Premierministerin May kann auch versuchen, mit der EU nochmal ins Gespräch zu kommen. Aber die Staats- und Regierungschefs hatten auf ihrem Gipfel im Dezember erklärt, nachverhandelt wird nicht. Denn das Schwierige ist, alle EU-Staaten müssten einem neuen Deal zustimmen. Eine weitere Möglichkeit? Ein neues Referendum über den EU-Austritt. Brexit-Gegner fordern das schon lange, auch Politiker quer durch die Parteien. Aber eine Parlamentsmehrheit haben sie bisher nicht. Und es würde wohl Monate dauern, ein Referendum vorzubereiten. Gut denkbar ist das, was die Labour-Partei fordert. Ein Misstrauensvotum und gegebenenfalls Neuwahlen. In beiden Fällen könnten neue Mehrheiten entstehen. Der Brexit-Prozess wäre vielleicht wieder offen. Das bedeutet, ein Nein zu Mays Deal im Unterhaus heißt nicht automatisch harter Brexit. Aber ob nun nachverhandelt wird, ein zweites Referendum kommt oder gar Neuwahlen, für jeden Fall müsste wohl der Austrittstermin Ende März verschoben werden. Das geht nur, wenn London dies beantragt und alle anderen EU-Staaten zustimmen.
Zur Brexit-Abstimmung im britischen Parlament, Annette Dittert live aus London.
Hier in Westminster gehen nach wie vor alle davon aus, dass Theresa May in circa einer Stunde eine historische Niederlage einfahren wird. In einer kämpferischen Rede hat sie so gerade eben noch einmal vor dem Parlament die Abgeordneten geradezu ermahnt, dass sie ihren Deal unterstützen sollen im Sinne des Landes. Und sie hat auch noch einmal ein zweites Referendum klar ausgeschlossen. Sollte ihr das alles aber nichts nützen, und wie gesagt, hier in London gehen nach wie vor so gut wie alle davon aus, dann bliebe ihr noch Brüssel darum zu bitten, die Frist für den Austritt nach hinten zu verschieben. Das hat sie zwar auch bislang kategorisch ausgeschlossen, aber möglicherweise bleibt ihr am Ende gar nichts anderes übrig. Denn das Parlament ist wie das ganze Land zerrissen, gespalten, gelähmt. Es gibt hier einfach im Moment keine klaren Mehrheiten für irgendetwas. Und die Zeit bis zum 29. März wird immer knapper. Und damit zurück zu Judith Rakers.
Die Entwicklung in London können Sie auch bei uns im Internet verfolgen, in einem Live-Blog auf tagesschau.de. Tagesschau 24 überträgt die Abstimmung live. Der Verfassungsschutz wird die AfD stärker als bisher unter die Lupe nehmen. Die größte Oppositionspartei im Bundestag gilt jetzt als sogenannter Prüffall, wie Verfassungschef Haldenwang mitteilte. Um möglichen rechtsextremistischen Bestrebungen in der Partei auf die Spur zu kommen, werde nun ausgewertet, was öffentlich zugänglich ist. Die Schwelle, um mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten, sieht Haldenwang für die AfD insgesamt nicht erreicht. Wohl aber für die Nachwuchsorganisation und den rechtsnationalen Flügel um Björn Höcke. Sie wurden als sogenannte Verdachtsfälle eingestuft.
Die sogenannten Kyffhäuser Treffen, organisiert von der AfD-Gruppierung Der Flügel rund um den Thüringer Landesvorsitzenden Höcke. Der Verfassungsschutz hat die Äußerungen, die in diesen Kreis fallen, geprüft, etwa diese.
Die Bundesregierung will, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können.
Kritisch sieht der Verfassungsschutz auch Schlussfolgerungen, etwa, dass außereuropäische Migranten grundsätzlich nicht integriert werden könnten.
Im Falle des Scheiterns der AfD werden revolutionäre Mittel angedeutet. Für diesen Fall gelte, Zitat, danach kommt nur noch Helm auf.
Der Verfassungsschutz stuft den sogenannten Flügel der AfD künftig als Verdachtsfall ein. Konkret, personenbezogene Daten können ausgewertet und gespeichert werden. Das gilt künftig auch für die Jugendorganisation Junge Alternative. Äußerungen hätten immer wieder die Garantie der Menschenwürde in Frage gestellt.
Konkret meinen wir hier die pauschale Verunglimpfung von Flüchtlingen, wenn etwa wiederholt von Messermigration gesprochen wird oder Migranten grundsätzlich als rückständig, unzivilisiert und triebgesteuert bezeichnet werden.
Die AfD insgesamt wird nicht als Verdachtsfall eingestuft, sondern lediglich als Prüffall. Der Verfassungsschutz will nur öffentlich zugängliche Quellen einsehen. Die AfD will juristisch dagegen vorgehen.
Wir haben das bereits prüfen lassen. Wir halten die Argumente durchgehend für nicht tragfähig.
Andere Parteien begrüßen die Entscheidung des Verfassungsschutzes.
Wir haben eine wehrhafte Demokratie, die auf die Feinde der Demokratie besonders achtet und sie auch aktiv bekämpft.
Wie lange der Verfassungsschutz die AfD als Prüffall betrachten wird, hängt von der Partei selbst ab. Entscheidend wird sein, wie viele Äußerungen es geben wird, die klar verfassungsfeindlich sind.
Die deutsche Wirtschaft ist 2018 so schwach gewachsen wie seit 5 Jahren nicht. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,5% nach 2,2% in den beiden Vorjahren. Gestützt wurde die Konjunktur vom Bauboom, steigenden Investitionen und ausgabenfreudigen Verbrauchern. Das Exportgeschäft schwächelte hingegen, auch eine Folge des Handelskonflikts mit den USA. Warnstreiks des Sicherheitspersonals an 8 Flughäfen haben heute den Luftverkehr in Deutschland massiv beeinträchtigt. Hunderte Flüge fielen aus, etwa 200.000 Passagiere waren betroffen. Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen. Der Ausstand begann um Mitternacht in Hamburg, Bremen und Hannover. Es folgten Frankfurt am Main, Dresden, München, Leipzig, Halle und Erfurt.
Wo sonst mehr als 100.000 Passagiere täglich abgefertigt werden, den ganzen Tag gähnende Leere. Flughafen Frankfurt am Main lahmgelegt vom Sicherheitspersonal. Seit 2 Uhr nachts keine Kontrolle von Fracht und Passagieren. Verdi fordert 20 Euro Stundenlohn bundesweit.
Wir sagen, dass Sicherheit deutlich mehr wert sein muss. Und wir haben bereits jetzt die Situation, dass mehr als 2.000 Stellen in der Branche frei sind, nicht besetzt werden können, weil die Arbeitgeber bereits keine Person mehr finden können. Und deswegen ist es so, dass wir sagen, 20 Euro sind gerechtfertigt.
Kernpunkt des Konflikts, die regional unterschiedliche Bezahlung. Sie variiert zwischen 11 und 17 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeber bieten derzeit ein Lohnplus zwischen 2 und 6,4%. Die Forderungen der Gewerkschaften halten sie für überzogen.
Es ist nicht gerechtfertigt. weil 20 Euro heißt, dass für einen Anlernberuf, der mit einer achtwöchigen Anlernphase einhergeht, mehr bezahlt werden soll als für Berufe in sozialen Bereichen.
Auch in Hannover und Hamburg wurde gestreikt. Insgesamt 8 Flughäfen waren betroffen. Die Bilanz? Hunderte ausgefallene Flüge, Verspätungen deutschlandweit. Doch das Chaos blieb aus. Reisende wurden vorab informiert, umgebucht, mit Bussen zu anderen Flughäfen gebracht. Der Betrieb dürfte sich erst morgen Mittag normalisiert haben. Verdi verlangt ein verbessertes Angebot der Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde kommende Woche. Neue Warnstreiks werden sonst nicht ausgeschlossen.
Rund 4 Millionen erwerbsfähige Frauen und Männer erhalten hierzulande Hartz IV zur Sicherung des Existenzminimums. Doch die Leistungen dürfen gekürzt werden, zum Beispiel wenn Jobangebote oder Fördermaßnahmen abgelehnt werden. Kritik daran kommt unter anderem von Sozialverbänden und Gewerkschaften. Seit heute prüft das Bundesverfassungsgericht, ob die Sanktionspraxis rechtens ist.
Hans-Peter Grad wurde vor einigen Jahren das Arbeitslosengeld II gekürzt, weil er eine Stelle ausschlug, ähnlich wie beim Kläger am Verfassungsgericht. Grad hat damals Pfandflaschen gesammelt, um seine finanzielle Not zu lindern. 424 Euro pro Monat bekommt ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger. Zusätzlich gibt es zum Beispiel Geld zum Wohnen. Wer aber eine zumutbare Arbeit ablehnt oder eine Bildungsmaßnahme abbricht, muss mit Kürzungen rechnen. 3 Monate lang wird dann für alle ab 25 Jahre der Regelsatz um 30% gekürzt. Um 60% bei erneuter Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres. Um 100% ab dem 3. Verstoß. Dann fällt auch die Unterstützung für die Unterkunft weg.
Das Prinzip heißt Mitwirkungspflichten. Wenn man staatliche Unterstützung in Anspruch nimmt, ist es legitim zu sagen, dass man auch mitwirkt.
Betroffenen Verbände möchten dagegen,
dass es um Fördern geht und nicht um Bestrafen. Also Unterstützung auf Augenhöhe und nicht Bestrafen.
Das Grundgesetz garantiert jedem ein menschenwürdiges Existenzminimum. Das hat Karlsruhe 2010 entschieden.
Erstmals stellt sich jedoch die Frage, was der Staat und damit auch die Gemeinschaft von Menschen fordern darf, bevor sie Sozialleistungen erhalten und was er dann eventuell auch durch Sanktionen durchsetzen darf.
Ob man also ein Existenzminimum unter Umständen auch kürzen darf. Fördern und fordern, so lautet der politische Gedanke hinter Hartz IV. Die Richterinnen und Richter prüfen die rechtlichen Grenzen dieser Leitlinie und haben heute im Gerichtssaal durchaus kritisch nachgefragt, ob die Sanktionen in der Praxis auch wirklich ihren Zweck erfüllen und ob sie an manchen Stellen womöglich zu hart sein könnten. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
Im Zusammenhang mit der Neuzulassung des Pflanzengifts Glyphosat in der EU ist Kritik an der federführenden deutschen Prüfbehörde laut geworden. Mehrere Europaabgeordnete werfen dem Bundesinstitut für Risikobewertung vor, in seinem offiziellen Bericht Angaben und Bewertungen des Herstellers Monsanto übernommen zu haben. Als Beispiel wird die Einschätzung der gesundheitlichen Folgen genannt. Die Behörde wies die Kritik zurück. Die EU-Kommission hatte 2017 eine Neuzulassung des umstrittenen Glyphosats für 5 Jahre beschlossen.
Bei einem Anschlag auf ein Hotel in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind mindestens 5 Menschen getötet worden. In dem Gebäudekomplex, in dem auch Banken und Büros sind, soll es am Nachmittag eine schwere Explosion und Schusswechsel gegeben haben. Medien berichten, ein Selbstmordattentäter habe sich in die Luft gesprengt. Zu dem Anschlag hat sich die islamistische Miliz Al-Shabaab bekannt.
Mit landesweiten Diskussionsveranstaltungen will Frankreichs Präsident Macron die Proteste der Gelbwestenbewegung eindämmen. Er wolle einen Dialog ohne Tabus mit den Bürgern führen und so die Spaltung der Gesellschaft überwinden, sagte Macron beim ersten Treffen mit hunderten Bürgermeistern in der Normandie. Vertreter der Gelbwesten kritisieren die Diskussionsrunden als Ablenkungsmanöver.
Sie waren heute nicht erwünscht. Gelbwestenproteste gegen Macron. Ein dickes Buch voller Bürgerbeschwerden. Das ist der Auftakt der großen Debatte, mit der Präsident Macron die Wut der Gelbwesten besänftigen will. Am Nachmittag eröffnet er in einer Sporthalle in der Normandie den großen Bürgerdialog. Eine Debatte, wie er sagt, ohne Tabus. 600 Bürgermeister sind geladen, die Atmosphäre freundlich und moderat. Sie sollen in den kommenden 3 Monaten die Debatte mit den Menschen vor Ort führen, Kritik und Vorschläge entgegennehmen. Sagen Sie mir, was Sie auf dem Herzen und im Kopf haben, was Ihre Vorschläge für unser Land sind. Macron hat für die nationale Debatte vier große Themen vorgegeben. Erstens Steuern und die Frage, welche Abgaben sollten gesenkt werden. Zweitens Organisation des Staates und die Frage, gibt es zu viele Verwaltungsebenen. Drittens ökologischer Umbau und schließlich viertens Demokratie und zum Beispiel das Thema Volksbefragung. Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit dem bisschen, was er angeboten hat. Er soll zurücktreten. Er hat die Franzosen wütend gemacht und das ist immer gefährlich. Viele Gelbwesten reagieren wie sie ablehnend. Macron wagt mit seinem Bürgerdialog ein Experiment, dessen Ausgang völlig unklar ist. Es ist der Versuch, das Ruder noch einmal herumzureißen und seine angeschlagene Präsidentschaft zu retten.
Das Unwort des Jahres 2018 lautet Anti-Abschiebeindustrie. Die Formulierung zeige, wie sich der politische Diskurs sprachlich nach rechts verschoben habe, sagte die Sprecherin der Jury in Darmstadt. Im Mai hatte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt den Begriff in der Diskussion über die rechtliche Unterstützung abgelehnter Asylbewerber benutzt. Das Unwort des Jahres soll auf undifferenzierten oder diskriminierenden Sprachgebrauch aufmerksam machen.
Die Wetterlage in Bayern und Österreich hat sich nach dem zweiwöchigen Dauerschneefall etwas entspannt. In Bayern wurden sämtliche Unwetterwarnungen aufgehoben. Trotzdem bleibt die Lawinengefahr hoch. Im österreichischen Bundesland Kärnten starb heute ein junger Skilehrer. In der vergangenen Nacht traf eine Schneewalze ein Hotel in der Gemeinde Ramsau in Österreich. Gäste und Angestellte blieben unverletzt. Mehrere Orte sind weiterhin nur aus der Luft erreichbar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 16. Januar.
Der Süden profitiert morgen von dem Hoch über dem Mittelmeer. Milde Luft strömt ein. In der Nacht regnet es vor allem im Norden und Osten etwas, im östlichen Bergland schneit es leicht. Vor allem im südlichen Bayern und Baden-Württemberg klärt es auf. Auch am Tag ist es im Süden teilweise freundlich, in der Mitte Lichtblicke, Richtung Norden ist es stark bewölkt und es fällt etwas Regen oder Sprühregen. In der Nacht plus 7 bis minus 10 Grad, am Tag 1 Grad im Bayerischen Wald, 9 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Wechselhaftes Wetter am Donnerstag, im Bergland Schneeschauer, später dann auch bis ins Flachland. Dabei ist es zeitweise windig. Am Freitag Sonne, Wolken, nur einzelne Schneeschauer. Am Samstag ruhiges, trockenes Wetter.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Krimi um Deal oder No Deal? Wie stimmt das britische Parlament ab? Und der Fall AfD. Warum der Verfassungsschutz die Partei ins Visier nimmt? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.